Willkommen bei Benoline Talk, deinem Podcast für ehrliche Insights in Training, Wettkampfsport und einen gesunden Lebensstil und auch alles dazwischen und außerhalb dessen.
Wir sind Benny und Caro und wir nehmen dich mit auf eine Reise durch die Themen, die uns so beschäftigen und auch noch vieles mehr. Hallo und herzlich willkommen und herzlich willkommen, Benny, in den Masters.
Ja, dankeschön.
Für diejenigen, die das nicht wissen, also auch nur in manchen Kategorien, der Benjamin ist diese Woche 30 geworden, also letzte Woche, und darf sich jetzt offiziell als Master betiteln.
Bei IF3-Wettkämpfen.
Ja gut, bei den anderen hast du noch ein paar Jahre.
Bei den anderen habe ich noch ein paar Jahre, ansonsten diese 30 bis 34 Kategorie wird jetzt erobert.
Und wie fühlt es sich an mit 30?
Also ich fand es ganz interessant, weil ich wurde ja dann noch direkt gefragt, wie es halt immer so ist. Man wird gefragt, ja, wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Und als ich dann quasi diese böse Zahl sagen musste, habe ich mich schon sehr alt gefühlt. Und es war nicht mein Ziel, mich so alt zu fühlen in meinem Leben.
Das ist vollkommener Quatsch.
Ja, es war ein bisschen komisch. Es schwingt da irgendwie so ein gewisses, ich bin jetzt erwachsen mit, weil früher habe ich immer für mich so definiert, ab 30 ist man erwachsen. Vorher so 20 bis 29, da alles entspannt noch irgendwie, da ist man immer noch jugendlich. Jugendlich, Teenager eigentlich.
Das bist du ja immer noch im Herzen.
Aber mit 30 ist man dann wirklich erwachsen. Und ich hatte dazu letztens gestern mit Yannick eine gute Diskussion. Also, was heißt Diskussion? Wir haben uns darüber unterhalten, wie es eigentlich ist. Lüdi war auch dabei, falls ihr zuhört. Shoutout. wie es denn jetzt ist, so alt zu sein und was denn eigentlich so die Kinder zum Beispiel auch mit einem machen. Und da ist mir so bewusst geworden, es macht halt schon irgendwie einen Unterschied. Und das, was sich irgendwie eher so anfühlt, dass es mich erwachsen macht, ist, dass halt die beiden halt irgendwie da sind und wir die Verantwortung für zwei weitere Wesen irgendwie tragen.
Ja, siehst du, 30 ist genauso wie 20 eigentlich nur geiler. Also, weil du bist ein bisschen erwachsener, jetzt ja auch so, auch mental ein bisschen erwachsener, du hast ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, aber hast immer noch alle Freiheiten und bist halt fit. Also ich weiß, du hattest Rückenschmerzen.
Ja, aufgewacht, Rückenschmerzen. Ey, furchtbar.
Aber das wird dich ein Leben lang begleiten.
Ab jetzt geht's nur noch bergab.
Das ist Quatsch. Aber cool. Wir wollten aber heute eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen als über deine 30er. Und zwar über das Thema Off-Season. Und wir haben uns damit noch nicht richtig befasst, zumindest nicht, wie es im Duden steht.
Ja, also wie immer, wir schnappen uns irgendein Thema, ohne uns viel darüber Gedanken zu machen, was eigentlich irgendwelche Definitionen sind und wie letztendlich in der Literatur vielleicht darüber geschrieben wird. Das ist ja so wie letztens, Basti hat mir noch eine ganz gute Definition geschickt von vom Wort Vorsatz. Und ich lese sie mal kurz mal vor, ich muss sie nur kurz, ganz kurz suchen in meinem Mobiltelefon. Da. Vorsatz ist gleich Handeln mit Wissen und Wollen. Und ich finde, das haben wir ganz gut hergeleitet. Also im feinmenschen Sinne haben wir wirklich gute Arbeit geleistet, damit uns selbst eine Definition heranzuziehen, die halt irgendwie halbwegs Sinn ergibt und dem nahe kommt, was es wirklich bedeutet.
Ich klopfe dir mal symbolisch auf die Schulter. Haben wir gut gemacht.
Das machen wir jetzt einfach auch mit dem Thema Offseason. Genau.
Okay, aber du kommst ja gerade aus der Offseason, beziehungsweise bist, mittendrin kann man jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube, das ändert sich gerade. Aber wie ist denn eine Offseason für dich aufgebaut, beziehungsweise was verbindest du mit einer Offseason?
Also erstmal muss man ja, um eine Offseason haben zu können, eine Onseason haben können. Also das heißt, um eine Offseason machen zu können, muss ja eine Saison irgendwie davor gehen.
Oder hinterher.
Oder hinterher. Mhm. Oder am besten vorher und hinterher. Und ansonsten heißt es irgendwie Karriereende. In den meisten Sportarten, würde ich sagen.
Ja.
Im CrossFit ist das Ganze irgendwie ein bisschen anders. Weil am Ende des Tages hast du halt nicht so die Saison, ne? Du hast da ganz viele kleine Wettkämpfe so übers Jahr verteilt. Die sind aber so wild übers Jahr verteilt, dass du nicht wirklich mal so einen Building-Block letztendlich haben kannst, wenn du die alle mitnehmen würdest. Du musst halt so ein bisschen rauspicken, wenn du wirklich eine Off-Season machen möchtest, wann du letztendlich die einzelnen Wettkämpfe machen möchtest.
Ja, also ich glaube, die Season ist ja im CrossFit sozusagen die Open bis zu den Games, also offiziell.
Das wäre die offizielle CrossFit-Season,
ja. Genau, und alles, was danach kommt, wird ja ganz häufig als Off-Season-Wettkämpfe bezeichnet, was aber, glaube ich, halt super schwer ist, das so zu sehen, weil halt für viele dort erst die Season eigentlich so richtig losgeht.
Naja, die große Frage ist ja, für wie viel Prozent der Menschen, die halt CrossFit betreiben, ist die CrossFit-Season von Open bis Games halt wirklich relevant. Am Ende sind es halt die, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Leute sich für die Games qualifizieren, 40, 50 Leute, ja, die halt irgendwie zu den Games fahren, für die es relevant ist.
Ja.
Für die anderen Hunderttausende ist es halt überhaupt nicht wichtig, wann die CrossFit-Season sind, und sie haben entweder gar keine Season oder sie haben halt eine komplett andere Saison. So, jetzt kann man sich halt auch danach richten, dass man halt sagt, okay, die IF3-Saison wäre letztendlich was, wobei es da auch keine wirkliche Saison gibt, weil du hast halt einfach nur festgelegt, dass halt irgendwann gegen Ende des Jahres, November, Dezember, die Weltmeisterschaft ist. Für uns in Deutschland, die deutsche Meisterschaft ist halt irgendwie Mitte des Jahres.
Im Juli meistens, Juni, genau.
Juli, ja. Und jetzt ist quasi die Quali-Season. Also für alle, die im Bundesverband sind und sich noch nicht angemeldet haben, ist jetzt eine Möglichkeit, sich zur deutschen Meisterschaft mal wieder zu qualifizieren.
Ja, bis 9.2.
Bis 9.2. Und Caro ist mittendrin.
In der Quali noch nicht.
Noch nicht, noch aber nicht. Demnächst. Vielleicht reden wir da auch noch drüber.
Mal gucken. aber ja, wie sah denn deine Off-Season aus?
Meine Off-Season ist ja quasi gestartet nach der EM. Die EM war mein letzter Wettkampf. Danach sollte eigentlich nochmal Bayer kommen, aber den haben wir abgesagt. Und dann ist in dem Moment eigentlich so die Off-Season gestartet. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr,
Mitte September.
Mitte September, genau. Dann kam noch eine große Unterbrechung mit einer Krankheit, die ich da hatte. Also halt eine Mandelentzündung, die ziemlich fies und hartnäckig war.
Und auch lange.
Und lange. Und die mich auch gefühlt jetzt immer noch so ein bisschen beeinträchtigt und sich jetzt immer noch bemerkbar macht. Aber letztendlich gingen die bis, ja, eigentlich jetzt. Und am Ende des Tages ist jetzt mein Squat-Cycle geendet und der hat halt irgendwie nach der EM angefangen.
Also deine Off-Season, nicht die Mandelentzündung?
Ja.
Ja.
Ich sag ja, der Squat-Cycle. Also der Squat-Cycle ist jetzt das, was letztendlich meine Off-Season halt irgendwie ausmacht.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, eine Off-Season ist ja letztendlich dadurch geprägt, dass man halt irgendwie so einen Building-Block hat, dass man quasi einen Aufbau hat. Dass man versucht, irgendwie die Grundlagen zu legen für das, was dann in der Saison kommt. Heißt, im CrossFit geht es halt viel darum, dass man Kraft aufbaut, dass man vielleicht eher in der Grundlagenausdauer arbeitet und nicht so viel hochintensive Workouts macht, dass das Volumen vielleicht auch hoch ist, einfach dadurch, dass man halt relativ lange Einheiten hat und da Grundlagenausdauereinheiten dabei sind. Die Intensität aber, wie gesagt, halt eigentlich noch relativ gering ist, außer halt in den Kraftübungen.
Ja, wie ist es dann mit zum Beispiel Gymnastics oder Weightlifting? Also viele nutzen ja die Off-Season auch, um technisch Dinge zu verändern oder da ein bisschen mehr Feinschliff zu haben oder sich die Zeit zu nehmen, um dort halt mal zwei Schritte zurückzugehen, um Technik nochmal zu verbessern oder anzupassen.
Ja, genau, also es ist ja letztendlich auch eine Möglichkeit, wie man eine Off-Season nutzen kann. Also je nachdem, an welchem Punkt man gerade ist. Für mich ist halt der Punkt, dass die Kraft halt mein größtes Manko ist letztendlich. Heißt, für mich ist die Off-Season dazu da, um Kraft aufzubauen. Für andere Leute ist die Off-Season sicherlich auch dazu da, um noch mehr technische Sachen zu verbessern, wie du halt schon sagst, oder grundsätzliche Anpassungen in der Technik zu treffen.
Aber findest du das Off-Season, das hatten wir gestern bzw. vorhin noch kurz gesprochen, immer nur ein Thema ist, was den Trainingsreiz ausmacht? Oder zählt da für dich persönlich mehr dazu?
ähm, Ja, wie der Name halt schon sagt, ne? Off-Season ist halt, du hast eine On-Season, das ist die Saison, die halt stattfindet, wo die Intensität hoch ist, wo du halt dich auch verausgabst, die halt auch mental und körperlich schlauchend ist. Und genauso sollte deine Off-Season körperlich nicht, vielleicht nicht ganz so schlauchend sein. Also ich glaube, wenn du in der Off-Season wahnsinnige Probleme mit deinen Gelenken hast, mit deinen passiven Strukturen, dann machst du irgendwas falsch. Und genauso sollte eine Off-Season auch nicht mental zu fordernd sein. Weil am Ende des Tages ist es die Phase der Saison, wo du halt die Kraft sammelst für die Saison.
Ja, das finde ich halt ganz spannend, weil ganz viele sehen halt eine Off-Season immer nur als Trainingsreiz. Und ich denke da gerade an meine Handballzeiten zurück oder beziehungsweise generell Ballsportarten. Da hatten wir halt keine Off-Season. Also du hattest dein letztes Saisonspiel, dann hast du eine Woche im Training Fußball gespielt, dann hattest du zwar 4 Wochen Urlaub, aber in den 4 Wochen bist du halt trotzdem laufen gegangen und du musstest trotzdem Krafttraining machen. Das heißt, du bist halt nie komplett runtergefahren. Und ich finde, das ist ja schon ein wichtiger Part von der Off-Season, einfach mal zu reflektieren, okay, wie war die Saison, wie war mein letzter großer Wettkampf, also bei dir war es halt die EM, reflektieren, okay, was lief gut, wie fit war ich eigentlich. In der Handball- oder Fußballliga ist es halt, okay, wie sind meine Quoten gewesen, wie war mein Abwehrverhalten. Da gibt es ja viel, was man analysieren kann, aber ich finde, das gehört ja genauso zu einer Off-Season wie eben der sportliche Part. Und ich glaube, den vergessen ganz viele, sowohl im CrossFit, aber wie gesagt, vor allem in Ballsportarten, weil da gibt es das nicht. Also ich weiß nicht, wie es beim Fußball war, aber bei uns war halt so, ja, ihr habt einen Laufplan und dann laufen, also die erste Einheit ist immer mit einem Test gestartet und dann wurde halt geguckt, wie fleißig du warst in deiner Off-Season, in deinem Urlaub. Aber es war ja gar keine Off-Season.
Ja, also das ist halt auch sowas, ich frage mich halt, wo da letztendlich die klare Abgrenzung von der Urlaubssaison ist. Also es gibt ja auch im Fußball, hat man es ja, dass auch im Profifußball, dass die Leute halt irgendwie nach der Saison halt eine Zeit haben, wo sie Urlaub nehmen können, wenn dann nicht gerade eine Weltmeisterschaft stattfindet oder so.
Ja.
Und dann gibt es halt diese Urlaubszeit und danach starten sie wieder mit dem Training rein in das, was wir im CrossFit letztendlich als Off-Season bezeichnen würden, weil da ist letztendlich der Part, wo die Grundlagen gelegt werden. Mhm. Wird viel in der Grundlagenaussage gearbeitet, da wird dann halt auch mal eine Einheit mehr im Kraftraum gemacht. Bei uns früher im Fußball war es halt so, dass eigentlich nur in diesem Zeitraum Krafttraining stattgefunden hat. Ansonsten in der Saison war dafür gar keine bis wenig Zeit.
Okay.
Und jetzt sieht man es ja zum Beispiel auch, wenn man guckt, was irgendwie so in der Box auch bei uns an Anfragen eingehen oder so. Es gibt ja schon vermehrt Anfragen von Fußballvereinen, die halt irgendwie die Zeit jetzt nutzen wollen, um auch mal CrossFit zu machen, um halt ein Athletiktraining reinzubringen. Ich glaube, das hängt halt auch viel damit zusammen, wie halt die Platzverhältnisse sind im Winter. Also ich glaube, jetzt gerade in letzter Zeit, wo es so viel geschneit hatte, sind halt einfach viele Plätze gesperrt und dann ist halt nicht möglich, Fußballtraining zu machen. Und dann liegt es natürlich halt nahe, entweder in die Halle zu gehen, wenn du keine Hallenzeiten bekommst, was ja auch immer ein Thema ist, gerade in Großstädten, dann musst du halt dich halt anderweitig irgendwie umsehen und gucken, dass du halt Training reinbekommst. Und dann ist halt dieses, okay, ich lege eine Grundlage für das, was in der Saison kommt. Also du musst ja letztendlich, so der Muskel braucht ja einen Reiz, den er erstmal verarbeiten kann. Und wenn er quasi komplett aus der Ruhe reingeht und dann direkt wieder Sprinttraining macht, ist die Gefahr, dass halt der Muskel irgendwie verletzt ist, relativ groß.
Ja.
Das heißt, du musst ja eine langsame Anpassung erstmal stattfinden lassen und musst quasi erstmal die Kraft in den Muskel reinbringen, bevor du sukzessive dann in dynamischere Übungen reingehst. Und das ist ja für die Ballsportarten super relevant.
Deswegen gibt es ja so viele Verletzte beim Fußball.
Richtig.
Nach der Winterpause.
Richtig.
Ja.
Ich glaube halt, dass da die Anpassung halt nicht getroffen wird und dass die Off-Season halt nicht so genutzt wird, wie sie halt eigentlich genutzt werden sollte.
Ja, genau. Und das ist halt so, also wie gesagt, im Handball gibt es gar keine Winter-Off-Season, wie ihr das habt im Fußball. Aber das finde ich halt ganz spannend, weil irgendwie gilt es ja nicht nur darum, den Körper sozusagen vorzubereiten, sondern auch den mentalen Part. Und ich weiß nicht, wie ging es dir eigentlich mental? Du bist ja dann direkt in die Off-Season gestartet, aber nach der EM... Fehlt übrigens noch, soll ich dir von Erik sagen, dein nächster Insta-Post.
Also ganz kurzer Abschweif dazu. Ich wollte es machen. Ich hatte den Plan, meine zweite Recap-Geschichte von der EM zu posten, aber dann ist mir aufgefallen, es sind jetzt einfach irgendwie schon ein paar Monate wieder ins Land gegangen und es ist irgendwann zu spät. Es ist so wie mit Geburtstagsgrüßen. An irgendeinem Punkt ist es einfach zu spät und dann lässt man es einfach.
Meinst du wie Duck?
Na, der macht es halt trotzdem.
Ja, okay. Aber wie ging es dir mental nach der EM?
Ist eine ganz interessante Frage, weil ich habe natürlich mich auch irgendwie hingesetzt und habe versucht, das Ganze für mich zu rekapitulieren. So direkt in dem Moment danach ist natürlich halt einfach dieses Gefühl, es geschafft zu haben und dieses Gefühl der Erschöpfung halt riesengroß. Mhm. Und dann versucht man es ja natürlich sofort für sich einzuordnen und halt auch in das Training einzuordnen, was man davor reingepackt hat. Versucht natürlich auch gleich irgendwie zu gucken, wie das Training weitergehen kann, woran man noch weiter arbeiten muss und so weiter und so fort. Aber man fühlt sich natürlich einfach extrem ausgelaugt und ich finde, das ist immer nach so einem Saisonhighlight immer der Fall, dass man sich sowohl mental als auch körperlich extrem müde fühlt. Und deswegen ist so diese Zeit nach dem Wettkampf für mich extrem wichtig, dass man da sich die Zeit nimmt, einfach mal nichts zu machen und wieder so diesen Bock auf den Sport irgendwie zu entwickeln. Und es gibt super viele, also ich glaube, wir haben auch beide immer wieder das Thema mit unseren Remoties, ja. Dass alle mal sofort nach dem Wettkampf wieder ins Training gehen wollen.
Ja.
Und die Leute kommen irgendwie von einer EM, von einem absoluten Highlight oder von irgendeinem anderen Wettkampf, worauf sie halt lange hingearbeitet haben eigentlich. Und wollen dann, nachdem der Wettkampf stattgefunden hat, einen Tag später sofort wieder trainieren.
Was halt richtig dumm ist.
Ja, also sowohl was...
Körperlich als auch mental.
Genau, was das Körperliche betrifft, als auch das Mentale, ist halt so das Sinnloseste, was man machen kann.
Ja, also ne, nicht nur, dass einfach Muskulatur überlastet ist nach so einem Trainingswochenende oder nach einem Wettkampfwochenende, weil du einfach doch intensiver halt reingehst als in einem Training.
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auf den man halt auch irgendwie noch ein bisschen mehr eingehen sollte. Weil am Ende des Tages kriegen die Leute halt immer nicht mit. Aber es ist ein Unterschied, ob man auf dem Wettkampffloor steht und da eine 20-Minuten-Belastung hat oder sei es nur eine 10-Minuten-Belastung oder ob man im Training halt so dahin dümpelt und innerhalb seiner anderthalb Stunden Training dann halt noch einen 10-Minuten-Workout vielleicht dabei hat.
Ja, total, weil du hast ja auch die mentale Anspannung. Also, ne, das ist... ich finde, wir trennen halt viel zu häufig im CrossFit, aber auch bei Ballsportarten, egal wo, trennen wir viel zu häufig das Mentale vom Körperlichen. Aber es ist halt so, es nimmt halt so einen großen Impact aufeinander, weil du bist ja nicht nur, du sagst nicht nur, oh, ich gehe jetzt rein zum Wettkampf und werde nur mein Körperliches abrufen, sondern du gehst rein, hast dir Gedanken gemacht, wie ist mein Pacing, bist super nervös. Also jeder, der schon mal einen CrossFit-Wettkampf oder irgendwie ein Punktspiel hatte oder so, sobald der Anpfiff da ist oder du reingehst, ist es halt, du hast einen anderen Puls, du bist aufgeregt, was natürlich auch positiv sein kann, weil du dich freust, aber trotzdem passiert ja was mit deinem Nervensystem und du bist halt einfach in einer ganz anderen mentalen Verfassung und Anspannung, was du halt nicht danach ablegen kannst. Das hast du im Training nicht. Ich sag mal, die Profis, die üben das, also sowohl im Ballsport als auch im CrossFit hast du ja Situationen, wo du mit anderen zusammen trainierst, einfach um das zu üben. Weil wenn du immer alleine bist, dann lernst du das nicht.
Ja.
Und ich glaube, dass ganz viele das vergessen, dass halt so, ich finde das Beispiel vom großen Trivium, letztes Jahr bei uns in der Box, halt ganz passend, weil da waren ja, hattest du Athleten, ich hatte Athleten und die meisten wollten halt 2 Tage danach wieder trainieren, wo ich mir denke, krass, also egal welchen Wettkampf ich gemacht habe, ich habe 2 Tage danach nicht trainiert. Ich nehme mir meistens so 3 bis 5 Tage, wo ich zumindest erst ab Donnerstag, wenn der Sonntag geendet ist, in locker Fahrrad fahre, aber halt super viel Auszeit, einfach um das auch mal zu reflektieren und dem Körper die Zeit zu geben.
Ja, ich glaube, das, also was für viele Leute einfach an der Stelle problematisch ist, ist der Punkt, dass sie es halt gewohnt sind, jeden Tag zu trainieren und dass ihnen dann halt irgendwie was in ihrem Tagesablauf fehlt und man sich dann halt denkt, ah, da fehlt dann was, ich muss noch irgendwie was machen. Und gerade wir in CrossFit sind ja halt auch einfach bekloppt.
Ja.
Und trainieren halt super oft ohne Sinn und Verstand.
Ja.
Und dann ist natürlich dieser Punkt so, dass man halt dieses Bock auf Training hat. Es ist keine Sportsucht, die da eine Rolle spielt. Also ich glaube, in den meisten Fällen nicht. Aber es ist halt einfach so dieses irrationale Denken, dass man irgendwas verpassen könnte, wenn man nicht trainiert.
Ja, dass man halt schlechter wird, wenn man mal eine Trainingseinheit auslässt.
Genau.
Oder zwei.
Dabei ist es ja, das Gegenteil ist ja der Fall. Man wird ja nach einer Pause, meistens kommt man ja besser da raus. Also dein Körper kann sich halt endlich mal regenerieren, hat endlich mal die Zeit, irgendwie alle Speicher wieder zu füllen.
Ja.
Dein Kopf kommt endlich mal wieder klar. Das merkt man vielleicht nicht so direkt. Aber wenn man halt mal 5 Jahre oder so einfach das so durchzieht, dass man immer wieder nach dem Wettkampf immer wieder reingeht, direkt weiter trainiert, dann wird man spätestens merken, weil dann ist man halt richtig ausgelaugt. Und ich glaube halt so der Punkt, wieso Leute den Sport lange machen können, ist, weil sie sich halt die Auszeiten nehmen.
Ja, genau. Und warum sie auch immer wieder Bock haben, Wettkämpfe zu machen. Also es gibt ja viele, die einen Wettkampf oder zwei oder drei machen oder eine Saison vielleicht mal durch, ja, und dann sagen, boah, ist mir zu anstrengend, habe ich keine Lust zu, weil sie halt aber immer wieder ins Training reingehen.
Ja. Und was jetzt, also das Thema Verletzung oder so, lassen wir mal, also sprechen wir ja dabei noch gar nicht an.
Ja. Aber ich fand es nochmal zum Thema Off-Season ja ganz interessant. Da hatte ich gestern ein Gespräch, wo mir ein Coach gesagt hatte, dass einer seiner Athleten jetzt gerne ein ganzes Jahr Off-Season machen möchte, um stärker zu werden. Wo ich mir so, also ich kann ja nur aus Erfahrung sprechen, das war bei den, nach den Semis 23 und nach dem großen Trivium.
Ja, das war das eigentliche Highlight, die Semis sind mal hingestellt, aber richtig, das große Trivium.
Wo du in der Master-Kategorie gewonnen hast.
Ja, siehst du.
Aber danach hatte ich tatsächlich ein Dreivierteljahr Off-Season oder, naja, Dreivierteljahr nicht, aber schon 6 oder 7 Monate, ja, bis zu den Open fast. Und wo wir zum Beispiel bei mir nur an Gymnastics gearbeitet haben und viel an Lifting-Technik, was mir, glaube ich, auch gut getan hat. Aber ich fand das mental einfach super anstrengend zu wissen, dass du immer nur jeden Tag an deinen Schwächen arbeitest und halt einfach nicht diesen Power-Output hast oder dieses, ne, in der Off-Season, ich meine, ich weiß nicht, du hattest jetzt nicht so viele Trainingspartner, ich war zu der Zeit noch in Hamburg, das heißt, ich habe mir bei einem Umfeld, was immer kompetitiv unterwegs war, und dann bist du halt in der Off-Season drin, und was machen Crossfitter, die vergleichen sich ja irgendwie immer, und die anderen waren halt alle super fit und ich war, sag mal, nicht unfit, aber schon für meine Verhältnisse, und ich finde das halt mental super schwierig, wenn man dann in einem fitten Umfeld ist und selber in der Off-Season ist. Deswegen ist so meine Überlegung auch, wie lange macht eine Off-Season überhaupt Sinn?
Ja, das ist halt, also die Frage wäre jetzt meine gewesen darauf, war es in dem Moment halt wirklich eine Off-Season?
Ja.
Weil diesen mentalen Punkt von, du solltest ja eigentlich in der Saison halt die mentale Anstrengung haben und außerhalb der Saison vielleicht mal die Möglichkeit runterzukommen, den hast du ja in dem Moment nicht. Und wenn du das Ganze halt irgendwie, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr, Jahr halt so aufrechterhältst, ist es dann überhaupt eine Off-Season?
Ich glaube, es kommt halt drauf an, was für ein Typ du bist. Also ich weiß ja, dass du zum Beispiel das richtig genossen hast, in der Off-Season einfach an Schwächen zu arbeiten, stärker zu werden.
Ja.
Wohingegen ich zum Beispiel ein Typ bin, der die On-Season super liebt, weil ich es geil finde, mich aus dem Leben zu schießen.
Ja.
Und ich da, glaube ich, einfach eine viel, viel höhere Kapazität habe, als stumpf an Gymnastics Hold zu arbeiten oder an stärker werden. Von daher glaube ich, ist es immer so eine Typfrage, aber es macht ja trotzdem auch schon Sinn, mal so einen Zeitraum, vor allem wenn man eine spezifische Schwäche hat, dran zu arbeiten.
Ja.
Aber wie lange, also ne, du hast jetzt 4 Monate
auf. Ja, können wir mal zur eigentlichen Frage zurückkommen.
Genau, wie lange glaubst du?
Wie sah meine Off-Season aus, die ursprüngliche Frage. Und das ist ja so, das war ja für mich zum Beispiel auch jetzt die erste Off-Season, die ich so richtig gemacht habe. Also ich habe vorher eigentlich auch immer das ganze Jahr lang durchtrainiert und natürlich waren immer Phasen, wo halt die Grundlagenausdauer im Vordergrund stand und andere Phasen, wo halt die Intensität im Vordergrund stand. Aber es war nie so ein richtiger, ja, so ein Building-Block halt, wo man halt wirklich gezielt an den Schwachstellen arbeitet, an der Kraft. Und ich glaube, das macht sich halt so über die Jahre halt auch bemerkbar, weil halt am Ende des Tages sind halt Strength-Events immer noch nicht mein Ding. Und ich glaube, wenn ich da schon früher letztendlich auch dran gearbeitet hätte, dann wäre ich meine, die Lücke ist jetzt nicht riesig, aber die Lücke wäre wahrscheinlich noch kleiner.
Oder vielleicht gar nicht mehr da.
Oder vielleicht gar nicht mehr da, man weiß es nicht. Am Ende ist doch alles so, hätte, wenn und wäre. Jetzt ist es halt so, wie es ist. Und meine Offseason war jetzt quasi dadurch geprägt, dass ich in den Grundübungen halt immer schwer gearbeitet habe letztendlich. Also, dass ich da extrem viel Volumen, aber auch eine hohe Intensität gefahren bin. Ich habe zweimal die Woche schwer gesquattet. Ich habe eigentlich auch zweimal die Woche schwer gedeadliftet. Ich habe einmal die Woche schwer gebencht. Und dann kam halt noch super viel Accessory-Zeug dazu. Die Lifts an sich, also Clean and Jerk und Snatch.
Gejerkt hast du ja fast gar nicht.
Gejerkt habe ich sowieso gar nicht. Weil ich finde, da ist halt auch ein hohes Volumen nicht so zuträglich für meinen Körper. Also ich kann immer ein gewisses Volumen ab. Da läuft es auch gut, aber wenn es halt zu hoch wird, dann weiß ich auch einfach, dass mein Körper es dann irgendwann nicht mehr mag.
Ja.
Snatches haben wir eigentlich auch, also Squat Snatches gar nicht gemacht eigentlich. Es waren alles Power Snatches, was auch gut war, weil gefühlt hat sich da mein Zug deutlich verbessert. Und bei den Cleans war es halt dadurch, dass die Clean-Tage gleichzeitig auch die Squat-Tage waren, keine wirklich schweren Squat-Cleans oder irgendwas, sondern eher technisch und im Bereich von 70-80%. Ansonsten, Gymnastics war halt, ja, viel Gymnastics-Skill, wobei mir die ja eigentlich immer relativ leicht fallen. Also ich brauchte dann tendenziell nicht so lange, um mich irgendwie einzuarbeiten in neue Sachen, sondern es geht ja alles relativ leicht, außer es ist irgendwie mit einem Jump Rope.
Auch da bist du besser geworden.
Ja. Und davon war letztendlich die Offseason geprägt. Dann hatte ich halt noch im Dezember sowieso keine zweiten Einheiten zum Beispiel, weil halt die Geburt da irgendwie das vordergründige Thema war und halt irgendwie das Einleben mit den beiden. Jetzt zum Ende Dezember, Anfang Januar hin, haben wir auch öfter mal wieder zwei Einheiten mit drin, sodass ich da auch wieder ein bisschen mehr quasi an der Grundlagenausdauer arbeite. Was vielleicht auch am Ende ein Thema ist, dass das halt einfach gefehlt hat für mich, um mich richtig fit zu fühlen jetzt.
Ja.
Aber es ist halt auch nicht das Ziel einer Off-Season, dass man sich mittendrin halt fit fühlt. Das ist ja auch sowas, wenn dann die Intensität wieder steigt und man mehr in Richtung Season geht, dann sollte man fit sein.
Genau, das wäre so meine Frage gewesen. Was würdest du denn deinen Athleten, Remoties empfehlen? Oder auch wenn jemand zu dir im Kurs kommt und sagt, hey, zum einen, ne, wie lange sollte eine Offseason sein und was ist eigentlich das Gefühl, was ich haben sollte in diesem Moment?
Ich finde, eine ganz wichtige Frage, die da mitschwingt, ist halt erstmal, wer kommt zu mir? Mhm. Ist es jemand, der schon regelmäßig vielleicht Wettkämpfe gemacht hat und da eine gewisse Erfahrung hat? Ist es jemand, der noch nie einen Wettkampf gemacht hat, aber als Ziel hat, irgendwann Wettkämpfe zu machen? Oder ist es ein Everyday-Athlete, der letztendlich einfach nur immer in die Kurse kommt und vielleicht natürlich seine Ziele hat, an denen er irgendwie arbeiten möchte, aber da halt auch sehr unspezifisch dran arbeitet? Und je nachdem unterscheidet sich natürlich auch die Herangehensweise, und unterscheidet sich halt auch dann der Hinweis, ob sie letztendlich eine Offseason einbauen sollten oder nicht. Jemand, der halt schon erfahren ist und Wettkämpfe auf einem bestimmten Niveau macht, der sollte das natürlich irgendwie mit einbauen, einfach um diese Zeit zu nutzen, an seinen Schwächen zu arbeiten. Und einfach, weil er ja auch irgendwie eine Saison hat, weil er macht ja Wettkämpfe, die letztendlich die Saison vorgeben.
Ja.
Also sei es, dass du halt irgendwie gegen Ende des Jahres 3-4 Wettkämpfe vielleicht hast, die halt nicht innerhalb der CrossFit-Saison sind, aber Beispiel ein German Throwdown, was ist noch Ende des Jahres?
Austrian
Throwdown, was gibt's noch?
Ja.
Tschechien ist, glaube ich, noch gegen Ende meistens. Und dann
Trivium.
Trivium wäre halt noch was, genau. Internes Trivium.
Ja.
dann hast du halt innerhalb von 2-3 Monaten halt 3-4 Wettkämpfe. Und das ist dann in dem Moment halt deine Saison, weil da willst du peaken, da willst du fit sein.
Ja.
Heißt letztendlich, die Zeit davor kannst du nutzen, um aufzubauen und kannst letztendlich Anfang des Jahres, wenn die Quali-Season ist, wenn du dir relativ sicher bist, dass du dich auch qualifizieren kannst für solche Wettkämpfe, wenn du nicht bei 100% bist, kannst du da trotzdem die Qualis fahren, kannst aber gleichzeitig auch die Zeit nutzen, um letztendlich an deinen Schwächen zu arbeiten. Wenn du jemand bist, der noch nie Wettkämpfe gemacht hat, aber als Ziel hat, irgendwann Wettkämpfe zu machen, dann würde ich zum Beispiel in der Offseason gar nicht machen. Sondern dann würde ich halt einfach ein normales Training weiterfahren und würde dann, je nachdem, wann vielleicht mal der erste Wettkampf ansteht oder die Quali dazu, weil dann ist die Quali schon der erste Peak.
Definitiv, ja.
Würde ich halt versuchen, zur Quali hin schon mal die Intensität zu steigern. Dann vielleicht nochmal ein bisschen was rauszunehmen, weil meistens liegen zwischen Quali und Wettkampf halt auch nochmal irgendwie 2-3 Monate.
Ja.
Vielleicht nochmal die Intensität rausnehmen, nochmal einen Mini-Block einbauen, in dem man irgendwie letztendlich versucht zu bilden und an den Schwachstellen zu arbeiten und dann zum Wettkampf wieder zu pieken.
Aber würdest du trotzdem explizit an deinen Schwächen arbeiten? Also, ne, weil das ist ja, solche Athleten haben wir ja häufiger, die sozusagen in ihre ersten Wettkämpfe gehen wollen, die dann aber zum Beispiel ganz häufig nur Classgänger sind, also keine Coaches. Und die dann aber halt sagen, ah, ich bin darin schwach und darin schwach und darin schwach. Und häufig hast du halt das Problem, dass du sowas natürlich über eine Class nicht über einen längeren Zeitraum abdecken kannst.
Ja.
Weil einfach, ne, das Programming ist schwierig, dahingehend zu schreiben.
Richtig.
Aber würdest du dann sagen, dass sie trotzdem explizit im Open Gym, in ihrer, also ne, wenn sie Trainingsmöglichkeiten haben, an ihren Schwächen arbeiten sollten, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn du ein Ziel hast, musst du halt irgendwie auf das Ziel hinarbeiten. Dann sind wir halt wieder irgendwie beim Thema der letzten Folge, ne?
Ja.
Du wirst halt nicht besser, wenn du halt nicht an dem arbeitest, was du halt irgendwie erreichen möchtest. So ist es ja in allen Lebenslagen letztendlich so. Und genauso ist es halt auch im CrossFit, wenn du halt irgendwie einen Barmuscle-Up schaffen möchtest, ist ja immer ein ganz beliebtes Ziel. Alle wollen immer ihren ersten Barmuscle-Up haben. Aber niemand will an den Grundlagen so arbeiten, dass er letztendlich dahin kommt. Alle wollen dann immer das Fancy-Zeug machen. Alle wollen irgendwie so die Sache machen, die dem Barmuscle-Up am nächsten kommt, die aber vielleicht, also der Weg ist dann wesentlich länger, als wenn sie erstmal an den Grundlagen arbeiten würden, gezielt vielleicht erstmal an ihren Pull-Ups arbeiten, an ihrer Pulling-Strength, dann vielleicht mal daran arbeiten, dass sie ein bisschen Pressure on the Bar bringen können.
Ja.
Also dieses Drücken auf die Stange, womit man letztendlich die Hüfte zur Stange ranbekommt. Und dann ist der Weg zum Barmuscle-Up ja ganz kurz, weil wenn die Hüfte an der Stange ist, dann musst du dich nur noch deinen Körper rumwuchten. Und das ist halt gar nichts mehr, das ist nur noch ein Sit-Up.
Aber es ist genauso uncool wie eine Off-Season eigentlich.
Es ist wahrscheinlich für die meisten Leute genauso uncool wie eine Off-Season,
ja.
Weil es halt einfach nicht fancy ist.
Richtig.
Und weil alle wollen immer den fancy Shit machen.
Ja, aber der andere Part baut halt Erfolg auf.
Richtig, der Weg, also es ist ja, am Ende des Tages ist ja alles irgendwie eine Frage, wie viel Zeit wir investieren können, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben und wie wir die Zeit nutzen. Und ich glaube, es ist am sinnvollsten, zumindest in meinen Augen, wenn man den kürzesten Weg sucht und versucht, so wenig Zeit wie möglich mit den Dingen zu verbringen und da aber das meiste rausholt, also das Bestmögliche. Beispiel Mobility. Viele Leute setzen sich hin und stretchen irgendwie die Hölle aus ihrem Körper raus, ohne wirklich Verbesserung zu bekommen oder halt nur sehr, sehr langsam Verbesserung zu bekommen. Ein typisches Thema im CrossFit wäre ja so Overhead Mobility, alle wollen da besser werden, aber was machen sie? Legen sich auf eine Black Roll, legen sich die Black Roll in den Rücken, Po ist am Boden und alles, was passiert ist, ist endlich eine Extension in der Lendenwirbelsäule.
Ja.
Das heißt, da wo du eigentlich hin möchtest, da passiert ja gar nichts.
Ja.
Und du könntest halt viel effektiver daran arbeiten. Du könntest halt ein bisschen was in Rotation machen, ein bisschen, also du musst halt deine Brustwirbelsäule durchbewegen, so um letztendlich dahin zu kommen. Du musst über Kopf die Schulter frei haben, um da reinkommen zu können. Heißt letztendlich, wenn du ein paar Atemdrills zum Beispiel machst und ein bisschen Bewegung in deine Brustwirbelsäule reinbringst, in deinen Oberkörper, dann wird es wahrscheinlich schon mal besser werden. Und wenn du dann noch spezifisch daran arbeitest und vielleicht mal den Langhantel schnappst, den Overhead Hold nimmst und da vielleicht in die tiefe Kniebeuge reingehst und da, dich da reinsetzt, dann wird der Weg wesentlich kürzer sein, als halt irgendwie 3 Stunden lang sich durchzumobilisieren.
Zu stretchen, ja.
Und zu stretchen.
Ja, spannend. Ich habe gerade überlegt, ob eine Brustwirbelsäule sich überhaupt bewegen lässt.
Brustwirbelsäule lässt sich bewegen, aber nur im geringen Umfang, weil da sind Rippen, die halt irgendwie Bewegung blockieren.
Da ist gerade mein Gedanke hängen geblieben, aber ich habe den Rest auch mitgekriegt. Ja, aber das ist halt eine, deswegen die spannende Frage, um zurückzukommen, für unsere, ich sag mal, Classgänger oder so, wenn man auf den ersten Wettkampf drauf hin trainiert, sollte man halt trotzdem an den Schwächen arbeiten. Ich glaube halt, ne, was sozusagen im Profibereich oder einfach bei ambitionierten Wettkampfathleten ein größeres Zeitfenster ist und halt über mehrere Saisons als Off-Season bezeichnet wird, ist im Endeffekt aber genau das Gleiche, also der Inhalt ist der gleiche für Athleten, die auf ihren ersten Wettkampf drauf hinarbeiten.
Ja.
Also ich meine, ne, der erste High Rocks, den läufst du, also um eine andere Sportart zu nehmen, den läufst du ja auch nicht aus dem Stand, sondern man bereitet sich ja irgendwie gezielt darauf vor.
Die meisten Leute zumindest, ja.
Die meisten, genau. Und die arbeiten an ihren Schwächen, weil die meisten stellen fest, ah krass, ich kann nicht laufen und gehen dann halt häufiger laufen.
Ja, und das ist halt im High Rocks ist halt relativ simpel, ne? Weil du hast halt 8 Kilometer laufen und machst halt dazwischen Übungen, die halt technisch nicht anspruchsvoll sind, die du aber halt einfach in der Kapazität abrufen können musst.
Genau. Und aber so geht halt, gehen die wenigsten an CrossFit, also oder an einem Barmer's Lab ran.
Sondern ja, weil es ja schon auch technisch anspruchsvoller ist. Und ich glaube, dann ist halt so der Gedanke, ah, ich mache das jetzt in der gleichen, also ich mache letztendlich einen Banded Bar Muscle Up, der eigentlichen Bewegung sehr, sehr nahe ist. Aber wahrscheinlich wirst du halt einfach Ewigkeiten brauchen, um über einen Banded Bar Muscle Up zu einem normalen Bar Muscle Up zu kommen.
Zu 100%, ja.
Während wenn du halt den Weg gehst, den wir vorhin irgendwie beschrieben haben, also erstmal Pulling Strength, dann Pressure on the Bar, und dann quasi eine dynamische rein, dann wirst du halt wahrscheinlich den kürzeren Weg haben und deine Gelenke, deine Schultern werden es dir wahrscheinlich ein bisschen mehr danken, weil du halt einfach eine gewisse Kapazität einfach aufgebaut hast.
Und Grundkraft.
Und Grundkraft, ja. Die letztendlich dann wiederum dafür sorgt, dass deine Sehnenbänder halt nicht so schnell nachgeben,
ja.
Und überreizt sind.
Spannend. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, welcher Weg meistens der kürzere ist. Aber lass uns nochmal zu den nächsten Schritt deiner Season kommen. Jetzt kommst du aus der Off-Season raus. Dein Squat-Cycle ist mit einem fast PA, also ist mit einem PA geendet.
Nicht fast PA, es war ein PA.
Ja, aber dein Ziel, vorgesetztes Ziel war nicht da.
Ja, das stimmt, das wurmt mich auch immer noch.
Wie geht's jetzt weiter in deiner Saison?
Heute kommen die Qualifier-Tests für, heißt es Mad Challenge? Heißt es?
Ja, ich glaube Mad Challenge.
Ja, also ich möchte mal sagen Madrid, weil früher war es mal Madrid Championship. Jetzt ist mir aufgefallen, dass es überhaupt nichts mit Madrid mehr zu tun hat. Ich weiß nicht, ob es jemals was mit Madrid zu tun hatte.
Ich glaube schon früher.
Auf jeden Fall, findet es irgendwo in der spanischen Einöde statt. Also schon in einer coolen Halle so, aber halt nicht in Madrid.
Sondern in Ciudad.
Richtig. Und das hat mich ein bisschen geschockt, um ehrlich zu sein, als ich das realisiert habe. aber dafür findet letztendlich die Quali statt. Das ist einer der größten Wettkämpfe dieses Jahr, glaube ich, in Europa.
Ja, Sanctioned Event für die Games.
Richtig. Dementsprechend wird es wahrscheinlich schon schwer, sich auch dafür zu qualifizieren.
Auf jeden Fall.
Und wird schon überhaupt irgendwie eine Leistung sein, das zu schaffen. Da startet jetzt die Quali. Da ist Zeit bis zum 28. oder 29. Januar.
10 Tage, ja.
Dann geht es direkt rein in die Quali für ein French Throwdown. Auch ein Sanctional Event dieses Jahr in der CrossFit Season.
Ja.
Auch da habe ich mich angemeldet und werde versuchen, mich da zu qualifizieren. Gleiches Prinzip wie bei der Mad Challenge. Es wird wahrscheinlich schwer, weil es halt einer der größten Wettkämpfe in Europa ist.
Ja, man muss das ja immer so ein bisschen einordnen. Durch die Sanctioned Events, das bedeutet für die Athleten, die gerne zu den Games fahren wollen, also der Weltmeisterschaften unserer Sportart, so kann man das, glaube ich, betiteln, ist das halt einer der Stages, wo sie sich für qualifizieren können. Das bedeutet, du hast halt ungefähr 200 plus Leute, die sich dafür qualifizieren wollen. Und es kommt halt
einfach eine wahnsinnig hohe Leistungsdichte.
Ja, so. Und davon sind halt, ich sag mal, 180 die Top in Europa und 20 kommen zu den Sanctionals. Also 20 fahren nach Madrid und 20 fahren zum French. Und es können halt immer die gleichen sein. Also wenn du Pech hast, im Endeffekt qualifizieren sich für beide Events die 20 gleichen Athleten. wo dann immer die Frage ist, ob sie überhaupt anreisen oder ob sie beide Events wahrnehmen wollen, weil sie halt innerhalb von 2,5 Wochen sind. Aber ja, deswegen ist halt so eine Quali für so ein Event halt schon eigentlich das größte Saisonziel, kann man irgendwie so sagen. Findet die Nea übrigens auch. von daher glaube ich, dass die Wochen auf jeden Fall sehr anspruchsvoll sind und werden.
Ja.
Und dann wirst du ja sehen, ob du dich subjektiv oder ob es objektiv genauso unfit ist, wie du dich fühlst oder ob du eigentlich viel, viel fitter bist.
Ja. Ansonsten, meine Wildcard für die deutsche Meisterschaft habe ich bekommen. Glücklicherweise. Das heißt, die Quali muss ich nicht machen. Und dann werden die ersten Wettkämpfe, würden ja dann theoretisch French oder Match Challenge sein. Dann geht es irgendwann im Juli zur deutschen. Und dann mal gucken. Aber deine Saison hat ja jetzt auch quasi so langsam ihren Startstoß. Startstoß? Das ist alles Stuss, was du machst, ey.
Du meinst...
Also wie lange ist jetzt, erste Frage, die Geburt her?
Heute 7 Wochen.
Heute 7 Wochen. Dann meldet sich Linnea direkt wieder. Und ja. Du möchtest dich zur Deutschen qualifizieren?
Definitiv.
Das heißt, du hast noch wie viel Zeit?
Am 9.2. Ist Abgabe. Also müssen die Tests hochgeladen sein und die Scores eingetragen. Und ja, nachdem ich ja letztes Jahr meine Wildcard für die Deutsche nicht wahrnehmen konnte, war das eigentlich recht schnell das Ziel, sich dieses Jahr wieder neu zu qualifizieren.
Na Moment mal, eigentlich war ja das Ziel deswegen so gesteckt, weil es zur WM nach Australien gehen soll.
Richtig. Und eigentlich
sollte.
Stimmt. Und eigentlich wollten wir da ja zusammen hinfliegen.
Richtig. Aber hat sich alles ein bisschen geändert. Die WM wird doch nicht in Australien stattfinden.
Danke an die Masters.
Aber Caro wird trotzdem versuchen, sich zur Deutschen zu qualifizieren und wird es auch machen.
Ja, so der Plan.
Und dann hat sie noch wie viele Monate Zeit, um fit zu werden?
Dann sind es halt noch 6 Monate, 5,5. Also das glaube ich, die Zeit wird halt sehr, sehr gut tun.
Ja.
Wobei, wie gesagt, das hatten wir ja schon beim letzten Mal oder so gesagt, dass halt die Rückbildung auch super funktioniert hat. Die Geburt war ja... so wie wir uns das gewünscht haben. Das heißt, ich konnte ja auch relativ schnell wieder in Rückbildung starten. Von daher glaube ich, ist das schon auch ein machbares Ziel. Aber ich glaube, jetzt sind es noch 3 Wochen bis zum 9. Die Zeit, die brauche ich auch definitiv noch, um die Quali zumindest so gestalten zu können, dass ich mich qualifiziere.
Wie ist der Stand da bei dir im Training? Wie fühlst du dich?
Also fühlen tue ich mich eigentlich ganz gut. Die beiden machen halt auch gut mit, dass ich jetzt immer so 1,5 Stunden gut trainieren kann. 5-mal die Woche. Aber natürlich hat der Körper so ein bisschen sich verändert, beziehungsweise habe ich halt auch einige Movements eine sehr, sehr lange Zeit nicht gemacht, vor allem Gymnastics. Da geht großer Dank an Henrik, dass im dritten Part so wenig Gymnastics dran sind. Genau, das habe ich halt von, ich sag mal, Mai nach dem French letztes Jahr habe ich ja keine Kipping Gymnastics mehr irgendwie gemacht.
Ja.
Vielleicht noch ein paar Ring Muscle Ups, aber alles, was an der Stange war, war halt raus. Und das merke ich jetzt im Training immer noch so ein bisschen, dass da einfach die Grundkapazität fehlt. Aber so was Grinden angeht, ich bin ja der Überzeugung, dass halt das einfach nur eine Kopffrage ist, wie doll möchtest du dich quälen und wie doll hast du Bock, da zu leiden. Und das ist jetzt nicht so, dass, wo ich die große Problematik bei mir sehe, sondern es geht dann halt eher so wirklich um Gymnastics, wie reagiert der Körper auf so eine Belastung. Ist halt immer noch so, ne? Ich bin jetzt angefangen mit, oder habe angefangen mit Springen, was er bisher sehr, sehr gut verkraftet, aber da halt einfach das Volumen noch nicht gegeben ist, wie ich es zum Beispiel für eine Quali brauchen würde.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir da auf einem ganz, ganz guten Weg sind. Und da halt auch von Woche zu Woche ein großer Progress irgendwie gerade stattfindet.
Ja, denke ich auch, wenn ich so von außen beobachte.
Wenn du da oben immer stehst und zuguckst.
Ja, nicht immer.
Manchmal. Ja, nee, von daher wird es auf jeden Fall eine spannende Saison.
Ja, das wird sowieso.
Immer.
Wie ist denn deine, also wenn ich gerade so drüber nachdenke, wie es in der Vergangenheit bei mir auch mal war, wie ist dein Gedanke dazu, eine Quali so lange letztendlich hinauszuschieben? Ich meine, klar, bei dir ist es jetzt irgendwie aufgrund der Geburt und der damit einhergehenden Rückbildung und so halt irgendwie logisch, dass du jetzt halt noch erstmal wartest und die Quali noch so lange rausschiebst, wie es nur geht. Aber normalerweise ist immer mein Gedanke, dass man die Quali so früh wie möglich macht, einfach weil man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch fit ist. Und wir sind halt gerade irgendwie in der Erkältungszeit, so wie die meisten Qualis halt Januar, Februar stattfinden oder zumindest viele. Das heißt, das Risiko, dass man dann doch nochmal krank wird und dann eventuell die Quali deswegen dann doch verpasst, wenn man es nicht sofort gemacht hat, ist ja dann doch relativ hoch.
Ja, also eigentlich sehe ich das genauso wie du. Das versuche ich auch meinen Athleten immer so zu sagen, macht sie am Anfang, weil dann hast du einfach sozusagen den ersten Shot im Kasten und dann kann man immer noch gucken. Ich bin eigentlich kein Fan, eine Quali zweimal zu machen, muss ich sagen, weil in der Wettkampfsituation hast du auch nicht die Chance. Also es gibt ja Athleten, auch jetzt bei der Deutschen sicherlich, die halt diese Quali 4, 5, 6, 3 Mal machen werden, keine Ahnung, aber auf jeden Fall öfter, wo ich mir halt so denke, aber wie machst du das in der Wettkampfsituation, weil du hast einfach nur diesen einen Versuch.
Ja, beziehungsweise wie sinnvoll das ist. Also ich kann mich erinnern, dass es auch irgendwie schon bei uns in der Box Leute gab, die halt irgendwie eine Quali in einer Woche 3 oder 4 Mal gemacht haben.
Ja, genau. Also ne, ich sag mal, wenn es um Semifinals geht, dann kann ich es nachvollziehen. Da habe ich 23 auch einen Test öfter gemacht. Ja. Aber wenn es halt also um so ein Event geht, dann denke ich mir so, okay, wenn du halt dieses eine Mal nicht so performen kannst, wie du es möchtest, weil du krank bist, okay, mach's nochmal. Aber ansonsten sollte das halt eher ein One-and-Done sein.
Ja, ich finde es gerade ein bisschen schwierig, weil am Ende des Tages ist ja vielleicht das, was für dich die Semifinals waren, ist jetzt für die Leute halt die deutsche Meisterschaft. Also ja. Du kannst es ja nicht so betrachten, dass letztendlich alle den Stand haben, den du hast.
Nee, definitiv, aber du darfst ja auch nicht vergessen, dass du bei den Semifinals 3 Tage hast.
Ja.
Und bei der Deutschen ist das Quali-Zeitfenster 5 Wochen.
Ja, richtig. Und dann macht es halt einfach keinen Sinn, in einer Woche irgendwie 5-mal eine Quali zu machen. Weil es ist halt, da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist einfach mental super stressig, körperlich halt genauso. Und wie viel besser wirst du sein, wenn du am Montag die Quali das erste Mal machst und da gibst du ja eigentlich schon alles. Dann irgendwie mit deinem Score nicht zufrieden bist und den Dienstag nochmal machst, dann Dienstag vielleicht feststellst, ah, mein Handy ist ausgefallen, am Mittwoch machst du es nochmal, weil dein Handy ja ausgefallen ist. Also es ist ja, setzt sich back-to-back jedes Mal wieder den gleichen Stress aus. Was soll passieren? Also
genau, und deswegen, also würde ich das persönlich, und wenn ich das jemandem raten würde und ich jetzt nicht in der Situation wäre, in der ich bin, würde ich das halt ganz am Anfang machen, einmal filmen, so als wenn es halt ein One-and-Done wird. Und wenn du dann nach 4 Wochen merkst, also jetzt ist das Zeitfenster einfach so lang, hey, da ist noch richtig viel Kapazität und ich brauche vielleicht noch, weil die ersten Scores online sind oder man mit anderen gesprochen hat oder gemerkt hat, hey, da ist noch so viel Kapazität, Potenzial, dann kannst du es nochmal machen, okay. Ja. Aber halt genau dieses Video innerhalb einer Woche 5-mal sehe ich absolut kritisch.
Ja. Ja. Na, es macht halt keinen Sinn.
Nee, also weder mental noch körperlich noch wettkampforientiert.
Nee.
Letztes Thema. Du hast ja gewünscht, dass wir immer einmal in der Woche beziehungsweise einen Shootout für die Woche nehmen oder ein Thema für die Woche. Und da wollten wir heute noch ganz kurz über die Handball-EM sprechen.
Ja, stimmt. Also meine Idee war, dass wir die Rubrik Das Ding der Woche einführen.
Stimmt sowas.
Am Ende des Tages, ich weiß, das gibt es auch bei anderen Podcasts und bla bla, man wird das Rad auch am Ende nicht neu erfinden, aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Mir ist die Idee gestern gekommen, als ich mit unserem Reiskocher den Reis gekocht habe und mir so dachte, was für ein tolles Gerät, der Reis wird immer perfekt. Ja. Und dann dachte ich mir so, ey, eigentlich müsste man sowas mal im Podcast einbringen, das Ding der Woche. Jetzt ist es halt diese Woche eindeutig die Handball-EM. Ja.
Ja, weil heute, also jetzt, wenn der Podcast gleich rauskommen wird, wir haben natürlich ein bisschen früher aufgenommen, aber dann ist eigentlich das Finale, also leider das Gruppenfinale, also Vorrundenfinale für die deutsche Mannschaft gegen Spanien, weil sie am Samstag gegen Serbien verloren haben. Ja, also bitte einschalten.
Es geht ums Weiterkommen, ums Weiterziehen in die Hauptrunde. Ich habe nämlich jetzt auch gelernt, also ich gucke schon lange Handball, und ich habe auch alle großen Handballturniere immer geguckt, aber irgendwie ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass das Format ja doch ein anderes ist als bei der Fußball-EM.
Komplett oder WM. Anders, ja.
Also du hast halt nicht diese hey, ich habe eine Vorrunde, da ist die Gruppenphase und dann geht es quasi in die Hauptrunde rein. Da ist dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
Das hast du nur bei der WM.
Ja.
Also bei uns ist, oder beim Handball ist die Struktur zwischen EM und WM halt eine andere. Und jetzt haben sie auch die EM noch aufgestockt, dass da mehr Teams sind.
Färöer.
Richtig, hast du auch gelernt.
Habe ich auch gelernt.
Ja, aber wer das noch nicht mitbekommen hat, auf jeden Fall ist gerade Handball-EM der Männer. Die Frauen sind im Dezember Vize-Weltmeister geworden. Das werden auch die wenigsten mitgekriegt haben, weil unsere GEZ-Gebühren erst ab dem Viertelfinale dafür verwendet wurden. Aber ja, deswegen gerne einschalten, ARD oder ZDF.
Was ich rausgefunden habe, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, aber wenn man über die ARD-Mediathek geht, dann gibt es eine Weiterleitung in die ZDF-Mediathek. Man kann quasi, man hat alle Spiele, die gezeigt werden. Und wenn man quasi einfach nur drauf geht auf den Reiter, kommt man dann halt gegebenenfalls, wenn es im ZDF gezeigt wird, zur ZDF-Mediathek. In der ZDF-Mediathek habe ich das noch nicht so gefunden.
Ah, spannend.
Heißt einfach in der ARD-Mediathek suchen und dann geht's ab.
Weil du im ZDF wahrscheinlich immer nur das Traumschiff suchst.
Wahrscheinlich.
Cool, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, oder?
Ja, eine wunderschöne Woche. Drücken den deutschen Handballern die Daumen, dass es was wird. Und du kennst ja alle, oder zumindest hast du mit den Frauen aller Spieler zumal zusammengespielt.
Naja, so nicht ganz, aber ich kenne einige.
Also so ist es mit Caro Handball zu gucken. Ach, mit der Frau von dem habe ich schon zusammengespielt.
Ja, siehst du mal. und dann drücken wir dir die Daumen für die Quali.
Ja, danke schön.
Aber das wird schon schief gehen.
Dann drücken wir dir die Daumen für die Quali. Also drücken allen einfach die Daumen. So viele Daumen haben wir gar nicht.
6 Stück, 8 Stück sitzen hier gerade.
Sehr gut.
In diesem Sinne, macht's gut und schöne Woche.
Tschüssi.